Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine halbe Million Menschen aus 4 Ländern dürfe beendet werden, entschieden die Richter des Supreme Courts. Betroffen sind Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. In einem anderen Fall hatte das Gericht schon erlaubt, dass der Schutzstatus von 350.000 Venezolanern aufgehoben wird. Die Inflation in Deutschland ist im Mai auf relativ niedrigem Niveau geblieben. Das Statistische Bundesamt gab sie mit 2,1% an. Aus Wiesbaden Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Auch Gaststättenbesuche, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden in einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere Tage dauern, sagte ein BVG-Sprecher dem RBB. Fachleute müssten nun entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Dieses Frühjahr war eins der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut Deutschem Wetterdienst hat es seit 1881 in Deutschland nur zweimal weniger geregnet, nämlich in den Jahren 1893 und 2011. Dieses Jahr fielen zwischen Anfang März und Ende Mai bundesweit nur 96 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Nordosten waren es sogar nur 40. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 24, in Senftenberg 27 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt gibt's Schauer oder Gewitter bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3 am Abend. Auftakt.
Mit Henrike Leisner. Schönen guten Abend. Um kurz nach 8 gibt es ja heute auf Radio 3 ein Konzert mit der Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonio Mendes und mit dem Solohornisten der Berliner Philharmoniker. Stefan Dohr ist das. Mit Stefan Dohr und dem dritten Satz aus Mozarts Hornkonzert Nummer 3 starten wir in diesen Auftakt.
Thank you.
Dritte Satz aus Mozarts Hornkonzert Nummer 3, die Kamerata Schulz hat gespielt. Solist war Stefan Dohr. Den können Sie hier heute Abend auch beim Konzert auf Radio 3 hören. Da spielt er das zweite Hornkonzert von Richard Strauss. Ein Alterswerk des Komponisten, könnte man sagen. 1942 hat er das komponiert. Auch die anderen Kompositionen auf dem Programm des Konzerts um kurz nach 8 sind Spätwerke. Neben dem Hornkonzert von Strauss gibt es auch Beethovens große Fuge in B-Dur und Rendering von Luciano Berio. Das ist eine Rekomposition des unvollendeten Fragments der 10. Sinfonie von Franz Schubert. Ja, bei Komponisten wie Franz Schubert nach einem Spätwerk zu fragen, das ist schon merkwürdig. Ja, was ist schon spät, wenn man in seinen 30ern stirbt? Schubert war 31, als er sein Leben beschlossen hat. Zuletzt hat er an einem Liederzyklus gearbeitet. Den hat sein Verleger Tobias Haslinger ein Jahr nach Schuberts Tod herausgegeben und ihm den passenden Titel Schwanengesang gegeben. 13 Lieder plus 1 sind das. Warum plus 1? Haslinger hat dem Zyklus von Schubert noch ein weiteres Lied aus dem Nachlass hinzugefügt, das da einfach gut hingepasst hat: Die Taubenpost.
Ich habe eine Brieftaub in meinem Sold, die ist gar ergeben und treu. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie 4000 Mal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort, bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus. Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt ihre mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Tränen selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht, gar eifrig dient sie mir. Gar eifrig dient sie mir. Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum, dir gilt das alles gleich. Wenn sie nur wandern, wandern kann, dann ist sie überreich. Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt, der Weg ist stets ihr neu. Sie braucht nicht Lock und braucht nicht Hohn, die Taub ist so mir treu, die Taub ist so mir treu. Drum heg ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht. Kennt ihr sie? Kennt ihr sie, die Botin treuen Sinns? Die Botin treuen Sinns. Drum heg ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht. Kennt ihr sie? Kennt ihr sie, die Botin treuen Sinns? Die Botin treuen Sinns.
Taubenpost aus Schuberts Schwanengesang, hier gespielt von Gerald Moore und gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Der wäre diese Woche übrigens 100 Jahre alt geworden. Sie hören die Sendung Auftakt auf Radio 3. Hier dreht sich heute alles um späte Werke von Komponisten. Ja, bei solchen Stücken stellt sich da die Frage, ist das jetzt die Krone der Schöpfung, ein großes Resümee oder vielleicht auch ein merkwürdiges Alterswerk? Ja, oder nochmal eine Weiterentwicklung? Im Falle von Ludwig van Beethovens Hammerklaviersonate, das ist die Sonate Opus 106, trifft das, finde ich, alles ein bisschen zu. Das Werk ist Beethovens letzte große viersätzige Klaviersonate, wobei groß hier eigentlich untertrieben ist. Beethoven hat in dieser Komposition die Form der Sonate auf ein Maximum ausgedehnt. Gut 45 Minuten Aufführungsdauer sind da absolut keine Seltenheit. Technisch hoch anspruchsvoll ist das Werk dann auch noch. Generationen von Pianisten haben sich an dieser Sonate schon die Zähne ausgebissen. Für Andras Schiff ist sie das, Zitat, schwierigste Werk der gesamten Klavierliteratur. Und auch Igor Levit berichtet von seinen Sorgen mit dieser Komposition. Er erinnert sich, ich zitiere, die Fuge im letzten Satz wollte einfach nicht. Ich weiß noch, wie ich in der Musikhochschule saß und sie meinem damaligen Lehrer vorspielte. Mitten im Stück brach ich ab und begann zu fluchen. Ja, diesen letzten Satz, gespielt von Igor Levit, gibt's hier jetzt ganz ohne Fluchen, dafür mit bester Virtuosität. Thank you. Gregor Lewitt hat hier den letzten Satz aus Ludwig van Beethovens Sonate Opus 106 gespielt. Ein Satz mit einer hochanspruchsvollen Fuge. Heute Abend im Konzert auf Radio 3 können Sie auch einen späten Beethoven mit Fuge hören. Die große Fuge in B-Dur steht auf dem Programm. Das ist ein Stück für Streichquartett. Die Kammerakademie Potsdam spielt eine Bearbeitung für Streichorchester. Falls Sie sich gefragt haben, was es mit diesen vielen Fugen im Spätwerk von Beethoven auf sich hat, der Komponist hat sich gegen Ende seines Lebens intensiv mit dem von ihm sehr verehrten Johann Sebastian Bach beschäftigt. Der war ja bekanntlich ein Meister der Fuge. Bach hat bis zum Ende seines Lebens begeistert, polyphon und mitunter hochkomplex komponiert. Ja, und das in einer Zeit, zu der der simplere, empfindsame Stil eigentlich schon populär war. Da gab es ordentlich Kritik. Bach hat das über sich ergehen lassen. Sein Spätwerk ist geradezu ein ästhetisches Statement. Die H-Moll-Messe zum Beispiel, die war kein Auftragswerk. Da liegt es schon nahe, hier wie Christian Wolff so eine Art musikalisches Vermächtnis zu vermuten. Ich kann da dem Bach-Experten nur zustimmen. In dieser Messe ist beinahe alles versammelt, was Bachs Musik so ausmacht. Eine große Vielfalt kompositorischer Satzarten, ausgefeilte Symbolik, eine in sich austarierte, ja, man könnte fast sagen, architektonische Form und ein hohes Maß an kontrapunktischer Kunstfertigkeit. Et in unum dominum, ein Duett aus der Hamoll-Messe, hier gesungen von Julie Rosé und Lucille Richardot. Das Ensemble Pygmalion unter der Leitung von Raphael Pichon hat gespielt. Bei späten Werken, insbesondere bei letzten Werken, stellt sich oft die Frage, war dem Komponisten bewusst, dass das sein letztes großes Werk sein wird? Richard Strauss war sich in dieser Sache erstaunlich sicher. Nachdem seine Oper Capriccio fertig gewesen ist, hat er recht entschieden an seinen Verleger geschrieben.
Mit Capriccio ist mein Lebenswerk beendet. Und die Noten, die ich als Handgelenksübung jetzt noch für den Nachlass zusammenschmiere, haben keinerlei musikgeschichtliche Bedeutung.
Ich sag's mal so, es kam noch etwas, auch Werke von Bedeutung, sein zweites Hornkonzert zum Beispiel, das können Sie hier heute Abend auch im Konzert auf Radio 3 hören. Ja, diese Werke nach Capriccio, die sind in einer Zeit entstanden, in der es Strauss nicht gut ging. Der Zweite Weltkrieg hat ihm zu schaffen gemacht, auch wenn vielen Zeitgenossen seine Haltung gegenüber dem NS-Staat nicht entschieden genug war. Erstaunlicherweise sind die Kompositionen aus dieser Phase weniger düster, als man das vielleicht vermuten könnte. Stattdessen gibt es hier so eine Art Flucht in Klangschönheit und schwelgende Linien. Klingt ganz anders. Das gilt sowohl für das zweite Hornkonzert als auch für seine vier letzten Lieder. Im letzten der Lieder, im Abendrot heißt das, zitiert sich Strauss sogar nochmal selbst, das Verklärungsmotiv aus seiner 60 Jahre früher komponierten Tondichtung Tod und Verklärung erklingt. Passend zu den Worten ist dies etwa der Tod aus Eichendorffs Gedicht.
Thank you.
im Abendrot aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Hier gesungen von Sandrine Piot, gespielt vom Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigiert hat Jean-François Verdier. Albert Lortzing gehört zu den Komponisten, die nicht geahnt haben, dass sie gerade an einem letzten Werk feilen. Lortzing ist mit nur 49 Jahren und nur einen Tag nach der Uraufführung seiner Oper Die Opernprobe gestorben. Und auch wenn das nicht so geplant war, Die Opernprobe ist ein sehr amüsantes Werk, um sich zu verabschieden. In der Oper nimmt Lortzing den Opernbetrieb an kleinen Bühnen auf die Schippe, den er Zeit seines Lebens als Komponist, Sänger und Schauspieler ja ausgiebig kennenlernen durfte. Die Oper spielt im Schloss eines Grafen, in dem das Hauspersonal und das Grafentöchterchen eine Oper einstudieren. Die Oper beginnt mit einer Orchesterprobe, die vom Stubenmädchen Handchen geleitet wird. Die macht das mit beinahe militärischer Strenge. Sie weiß aber auch, was ihre Musiker brauchen, und zwar eine Pause noch bevor das Stück zu Ende ist. Um die träge Truppe dann zum Weiterspielen zu bewegen, muss sie erstmal eine ordentliche Verpflegung und mehr Gehalt versprechen.
Die sind totstark angeschlagen!
Eine Orchesterprobe aus Lortzings, die Opernprobe. Regina Mahaheinicke hat das Handchen gesungen, der Chor der Bayerischen Staatsoper und das Orchester der Bayerischen Staatsoper waren auch dabei. Dirigiert hat nicht Handchen, sondern Ottmar Suitner. Sie hören die Sendung Auftakt auf Radio 3. Hier stehen heute späte Werke von Komponisten im Mittelpunkt. Häufig konnten Komponisten ihre letzten Werke nicht fertigstellen. Fragmente gibt es in der Musikgeschichte etliche. Heute Abend beim Konzert auf Radio 3 können Sie auch eins erleben. Schuberts unvollendete 10. Sinfonie. Aber keine Sorge, das Orchester hört da nicht einfach auf zu spielen. Die vervollständigte Fassung von Luciano Berio steht auf dem Programm. Rendering hat Berio das Stück genannt. Er füllt da die Lücken in Schuberts Partitur auf, aber in seinem ganz eigenen Stil. Da entsteht also insgesamt eine neue Komposition. Das ist wiederum ein eher unübliches Vorgehen mit Fragmenten. Es kommt deutlich häufiger vor, dass im Stile des Komponisten ergänzt wird. Ein prominentes Beispiel ist da die letzte Sinfonie von Gustav Mahler, die Sinfonie in Fis-Dur. Da gibt es diverse vervollständigte Fassungen von verschiedensten Komponisten. Der Dirigent Simon Rattle ist großer Freund einer Version, die von einem Musikwissenschaftler stammt, Derek Cook. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Simon Rattle haben den dritten Satz der 10. Sinfonie in Fis-Dur von Gustav Mahler gespielt, hier in der vervollständigten Fassung von Derek Cook. Fis-Dur ist keine wirklich gängige Tonart für Sinfonien. Interessanterweise hat nicht nur Mahler seine letzte Sinfonie in dieser Tonart geschrieben, auch Erich Wolfgang Korngold hat das gemacht. Das ist sein letztes großes Werk. Aber einige Zeit später hat er noch ein Stück komponiert, das heißt Straussianer. Das wird in Gesamtdarstellung gerne mal unterschlagen. Ja, und warum? Vermutlich, weil es eine Auftragskomposition für ein Schulorchester ist, weil hier vor allem weniger bekannte Operetten von Johann Strauss aufgegriffen werden und weil eine Sinfonie als letztes krönendes Werk einfach etwas schicker klingt. Das wird Korngold aber, finde ich, nicht gerecht. Korngold war ein großer Bewunderer von Johann Strauss und hat zahlreiche Musiken seiner Operetten ganz bezaubernd für die Bühne bearbeitet. Straussianer, ja, das ist ein etwas wehmütiger Blick zurück zum Wien zur Zeit seines Karrierebeginns und ja, ganz zweifellos ein sehr schönes Spätwerk.
Thank you.
Straussianer von Erich Wolfgang Korngold, hier gespielt von der Sinfonia of London unter der Leitung von John Wilson. In wenigen Minuten starten wir hier in den Konzertabend auf Radio 3. Die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonio Mendes spielt ein Programm mit späten Werken von Ludwig van Beethoven, Richard Strauss und Franz Schubert. Als Solist ist der Hornist Stefan Dorr dabei. Mit dem zweiten Satz aus Mozarts drittem Hornkonzert, gespielt von Stefan Dorr und der Kammerata Schulz, verabschiede ich mich. Mein Name ist Henrike Leisner und ich wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend auf Radio 3.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker, weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal, am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel, Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB.
Um 20 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine halbe Million Menschen aus vier Ländern darf demnach beendet werden. Aus Washington, Ralf Borchert.
Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai bei 2,1% geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist Energie deutlich billiger geworden wegen fallender Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel, Restaurantbesuche und Autoreparaturen. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz. Aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz müssen vorerst doch keine weiteren Ortschaften geräumt werden. Nach Angaben der Behörden ist das Risiko einer Flutwelle gesunken. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt langsam ab. Das zerstörte Dorf Blatten wurde schon vergangene Woche evakuiert. Auf der Berliner U-Bahn-Linie U3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden in einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere